NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Auch der britische Geheimdienst späht das Internet aus. Aleviten und viele andere demonstrieren in Köln gegen Erdogan. Syrien-Kontaktgruppe ringt um eine gemeinsame Strategie. Brasilianische Präsidentin reagiert auf Proteste. Großrazzia gegen die deutsche Fleischindustrie. Facebook gesteht Datenpanne und Jan Ullrich gibt zu, gedopt zu haben. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Es gab einmal ein Briefgeheimnis. Das sorgte dafür, dass die Botschaften, die ich meiner Großmutter oder meinem Geschäftspartner schrieb, unter uns blieben. Als die Technik uns andere Kommunikationsformen ermöglichte, wurde das Fernmeldegeheimnis geschaffen und inzwischen wird vom Telekommunikationsgeheimnis gesprochen. Dass der Staat unseren Gedankenaustausch nicht kontrolliert, das gehört zu den Grundrechten der Demokratie. Oder müssten wir in der Vergangenheitsform sagen, das gehörte zu den Grundrechten der Demokratie? Dieser Schluss liegt zumindest nahe angesichts des riesigen Spähprogramms des britischen Geheimdienstes, das die Zeitung Guardian nun enthüllt hat und das amerikanische Spähprogramm PRISM offenbar noch in den Schatten stellt. Justizministerin Leutosa Schnarrenberger zeigte sich entsetzt von der Nachricht und fordert ein Einschreiten der europäischen Institutionen. Aus London berichtet Barbara Wiesel.
Das ist die größte Überwachungsaktion der Menschheitsgeschichte. So charakterisierte Whistleblower Edward Snowden selbst die Qualität seiner jüngsten Enthüllungen. Die Zeitung The Guardian veröffentlichte jetzt Informationen, wonach der britische Abhördienst GCHQ, ein Arm der hiesigen Geheimdienste, direkt an den Schnittstellen der Glasfaserkabel sämtliche Internetkontaktdaten abschöpft, die über die transatlantischen und innereuropäischen Netze Großbritannien passieren. Mehrere solcher Knotenpunkte liegen auf dem englischen Festland. Die Späher des britischen Geheimdienstes haben direkten Zugang und können die aufgefangenen Daten bis zu einem Monat speichern und gegebenenfalls einzelne Mails oder Telefonate auswerten, so wird berichtet. Das Orwellsche Wort Big Brother is watching you ist auf erstaunliche Weise wahr geworden. Der große Bruder liest und hört vor allem mit. Die Briten täten das noch umfangreicher als die Amerikaner, schreibt der Guardian. Die sitzen allerdings bei der Mega-Datensammlung virtuell mit am Tisch. Für den Datenaustausch ist so gesorgt. Darüber hinaus sind angeschlossen im sogenannten Netzwerk der fünf Augen der neuseeländische, australische und kanadische Geheimdienst. Verblüffend allerdings, dass der Aufschrei der Empörung in der britischen Öffentlichkeit zunächst ausbleibt. Außer im Guardian berichtet die Presse bislang nur spärlich. Möglicherweise ist hier eine Art Selbstzensur am Werk. In der vergangenen Woche, nach Aufdeckung des US-Programms PRISM, hatte das Verteidigungsministerium in London eine sogenannte D-Notice an die Medien geschickt, eine Aufforderung, keine Informationen zu veröffentlichen, die der nationalen Sicherheit oder der Arbeit der Geheimdienste schaden könnten. Das scheint nachzuwirken. Empört und aufgestört zeigt sich bislang nur die Bürgerrechtsorganisation Liberty. Shami Chakrabarti sagt, das ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Es ist die Art von Informationen, die sehr leicht missbraucht werden könnte, um uns zu erpressen, in unsere Gewissensfreiheit oder in unser Privatleben einzudringen. Und wer will in einem Land leben, wo man nie weiß, ob man überwacht wird oder nicht? Die Regierung ist auf Tauchstationen gegangen und äußert sich nicht. Nur der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Unterhaus, Malcolm Rifkin, verteidigt die Arbeit von GCHQ. Er gehe davon aus, dass alle rechtlichen Regeln eingehalten werden. Auch erwarte er einen Bericht in dieser Sache und die Frage ist doch nicht, wie viele Daten können sie sammeln, sondern an was kommen sie wirklich heran? Ist das ein Eingriff in das Privatleben? Die Amerikaner haben doch was anderes zu tun, als Millionen Daten abzusuchen auf die Chance hin, dass irgendein Bürger irgendwo in etwas involviert ist. So funktioniert das nicht. Es sieht aber so aus, als ob genau das bei GCHQ gemacht wird. Mit einer gigantischen Vorratsdatenspeicherung wird, so scheint es, pauschal nach Hinweisen auf verdächtiges Verhalten gesucht. Und was die Rechtsgrundlage betrifft, sie besteht aus einem Gesetz aus dem Jahr 2000, das in vager Form den Behörden bestimmte Überwachungskompetenzen erteilt. Von den Möglichkeiten des Internet wusste damals noch keiner der Parlamentarier, die ihm zustimmten. Zudem würde das Gesetz auch extrem weit ausgelegt. Mir scheint, dass wir hier gefährlich nah an einer zentralen Datenbank all unserer Internetkommunikation sind, fügt Jim Pickles hinzu, Aktivist von Big Brother Watch. Auch wenn die Regierung vorerst verbissen schweigt, in Großbritannien wird jetzt eine Debatte darüber geführt werden müssen, mit welcher Rechtsgrundlage die Geheimdienste künftig welche Befugnisse zur Überwachung der Bürger bekommen sollen.
Ein Bericht von Barbara Wiesel. Bundesaußenminister Westerwelle traf heute am Rande der Syrien-Konferenz in Katar seinen türkischen Amtskollegen. Nach dem diplomatischen Scharmützel zwischen beiden Staaten wegen des Vorgehens der türkischen Polizei gegen Demonstranten bemühten sich die beiden, die Wogen etwas zu glätten. Wie wenig das harte Vorgehen der türkischen Regierung bei uns auf Zustimmung stößt und wie sehr es verstößt gegen die bei uns üblichen Vorstellungen von demokratischer Freiheit, das machten unterdessen Zehntausende bei einer großen Kundgebung in Köln deutlich. Aus Köln berichtet Frank Überall.
Mehr als 40.000 Menschen skandieren in der Kölner Innenstadt den Schlachtruf der türkischen Proteste. Übersetzt heißt er, überall ist Taksim, überall ist Widerstand. Jetzt eben auch in Köln, bei einer Großkundgebung der alevitischen Gemeinde. Die Menschen haben unzählige Fahnen und Plakate mitgebracht, um gegen Polizeigewalt und politische Repression in der Türkei zu demonstrieren. Mit Töpfen und Löffeln machen sie Lärm an diesem sonnigen Samstag in der Kölner Innenstadt. Einige haben symbolisch Gasmasken aufgesetzt, auch wenn die Demonstration hier völlig friedlich ist und es für die Polizei keinerlei Grund zum Einschreiten gibt. Zeitweise ist der Heumarkt in der Kölner Innenstadt so überfüllt, dass er für weiter zuströmende Besucher abgesperrt werden muss. Verschiedene Redner erklären sich in einem stundenlangen Bühnenprogramm solidarisch mit den Demonstranten in der Türkei. Zum Beispiel Volker Beck, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen Bundestagsfraktion.
Wir treten ein und unterstützen die Menschen in ihrem Kampf für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und Herr Erdogan, wer auf seine eigenen Bürgerinnen und Bürger mit Gas schießt, mit Polizeiknüppeln auf sie losgeht, der hat Demokratie und Menschenrechte nicht verstanden.
Beck kritisiert in seiner Rede auch die Haltung der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und fordert, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zur EU nicht weiter zu blockieren. Und Rolf Mützenich, Außenpolitiker der SPD-Bundestagsfraktion, stellt klare Bedingungen an diese engere Zusammenarbeit der EU mit der Türkei.
Ich persönlich kann mir diese Beitrittsperspektive nur dann vorstellen, wenn ernsthaft über Rechtsstaatlichkeit und Freiheitsrechte jetzt gesprochen wird und sie auch verwirklicht werden, dann trägt Europa auch zu einer besseren und guten Türkei bei.
Sprecher der alevitischen Gemeinde in Deutschland, die die Kundgebung organisiert haben, bezeichnen die türkische Regierung wörtlich als faschistisch. Während Gregor Gysi von der Linken die dortigen Machthaber für die Vermischung von Staat und Religion anprangert.
Und deshalb muss die Hinwendung Erdogans aus dem Staat, einen religiösen Staat zu machen, das muss gestoppt und verhindert werden und das Gegenteil muss erreicht werden.
Es sei die wohl größte Demonstration, die in Deutschland je von Migranten organisiert worden sei, sagt eine Sprecherin der alevitischen Gemeinde. Auf einen ursprünglich geplanten Demonstrationszug durch die Kölner Innenstadt verzichten die Organisatoren. Dafür sind einfach viel zu viele Teilnehmer gekommen. Bei strahlendem Sonnenschein setzen sie deshalb einfach ihre Kundgebung auf dem Kölner Heumarkt fort. Der zuständige Einsatzleiter der Kölner Polizei äußert sich zufrieden. Selbst die befürchteten Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs bei so vielen Protestierenden hält sich dank der guten Organisation in Grenzen.
Dass Verhandlungen zu Frieden in Syrien führen könnten, daran glaubt im Moment offenbar niemand so recht. Aber am Plan für eine Friedenskonferenz wird festgehalten. Allerdings sollen die syrischen Rebellen nun militärisch so ausgerüstet werden, dass sie den Truppen von Präsident Assad Paroli bieten können. Das war zumindest die Meinung der Mehrheit der Staatengruppe, die sich Freunde Syriens nennt und heute in Doha über das weitere Vorgehen beriet. Bundesaußenminister Westerwelle stand dabei mit seiner Skepsis gegenüber Waffenlieferungen ziemlich allein. Aus Doha Carsten Kühntop.
Die Außenminister der Freundesgruppe verabredeten in Doha, ihre Unterstützung für die syrische Opposition noch einmal zu verstärken. Das, so die Hoffnung der Politiker, verbessert die Erfolgsaussichten der geplanten internationalen Konferenz in Genf, weil Regierung und Opposition dann eher auf Augenhöhe verhandeln würden. US-Außenminister John Kerry. Dieses Treffen gibt uns die Gelegenheit, über alle Bemühungen zu sprechen. Und die Unterstützung für die militärische und politische Opposition Koalition in Syrien zu verstärken und zu koordinieren, mit dem Ziel, etwas gegen das Ungleichgewicht der Kräfte zu tun und so nach Genf zu kommen. Auch die Bundesregierung will das ihre tun, um den Rebellen den Rücken zu stärken. Allerdings, so Bundesaußenminister Guido Westerwelle, gehe es dabei ausschließlich um zivile Hilfe.
Das heißt konkret, dass wir erhebliche Mittel zur Verfügung stellen, um auch Projekte vor allen Dingen in den Gebieten zu unterstützen, die von der Opposition mittlerweile kontrolliert werden. Das ist zum Beispiel die Unterstützung bei der Infrastruktur, bei der medizinischen Versorgung, bei der humanitären Unterstützung und vieles mehr.
Welchen Kräften innerhalb der Opposition diese Hilfe aus Deutschland zugutekommt, das will die Bundesregierung genau kontrollieren.
Die Tatsache, dass ein Dschihadist oder auch ein Extremist, ein Terrorist gegen Assad kämpft, macht ihn nicht zu unseren Verbündeten. Und deswegen werden wir ausschließlich die moderate Opposition unterstützen, das heißt diejenigen, die wirklich einen demokratischen Neuanfang für Syrien wollen, einschließlich religiöser Toleranz und Pluralität.
Zum wiederholten Mal erklärte Westerwelle, Deutschland beabsichtige auch weiterhin nicht, den Rebellen Waffen zu schicken. Dies ließe auch die deutsche Rechtslage nicht zu. Außerdem bestehe die Gefahr, dass Kriegsmaterial in Syrien in die falschen Hände gerate. In dieser Frage wurden einmal mehr die unterschiedlichen Positionen in der Gruppe der Freunde Syriens deutlich. So sagte der Gastgeber, Katars Ministerpräsident und Außenminister Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani, der einzige Weg zum Frieden in Syrien seien Waffenlieferungen an die Opposition. Diplomatische Kreise in Doha bestätigten zudem, was in der Region seit einiger Zeit als Gerücht kursiert. Demnach liefert Saudi-Arabien den Rebellen nun wieder deutlich mehr Waffen als noch vor einiger Zeit, darunter auch moderne Waffen, die, so die Kreise, den Verlauf des Bürgerkriegs beeinflussen könnten. Ob eine weitere Militarisierung des Konflikts eine politische Lösung erleichtert, das beurteilen also nicht alle der Freunde Syriens gleich. Momentan scheint es jedenfalls nicht absehbar zu sein, ob und wenn ja wann die Syrien-Konferenz in Genf stattfinden wird. Bundesaußenminister Westerwelle wünscht sie sich so bald wie möglich.
Eine solche Konferenz in Genf zu Syrien, sie mag aus heutiger Sicht keine überragenden Erfolgsaussichten haben. Dennoch wäre es ein Fehler, auf sie zu verzichten, weil jede Chance für eine politische Lösung wirklich ergriffen werden sollte.
Bundesaußenminister Westerwelle in Doha in Katar zu Syrien. Die Proteste in Brasilien gehen weiter. Auch heute Abend werden wieder in über 30 Städten des Landes Demonstrationen gegen Korruption und soziale Missstände erwartet. Und das, obwohl die Präsidentin Brasiliens, Dilma Rousseff, einen Schritt auf die Demonstranten zugetan hat. In einer Fernsehansprache versprach sie einen Pakt für ein besseres Brasilien. Julio Segador berichtet.
In einer Rede, die landesweit im Radio und im Fernsehen übertragen wurde, ging Brasiliens Präsidentin einen großen Schritt auf die Demonstranten zu. Trotz der Ausschreitungen, die die Massendemonstrationen begleitet hatten, zollte sie der Protestbewegung Respekt.
Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política,
wenn wir den Impuls dieser neuen politischen Energie nutzen, werden wir viele Dinge schneller und besser realisieren. Dinge, die bisher aus politischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich waren. Dilma Rousseff gestand ein, dass die Demonstranten jedes Recht hätten, Dinge zu kritisieren und neue Wege vorzuschlagen. Dies müsse allerdings auf friedliche Weise geschehen. Es sei nicht zu akzeptieren, dass eine gewaltsame, autoritäre Minderheit privaten und öffentlichen Besitz zerstöre. Inhaltlich griff Brasiliens Präsidentin wesentliche Forderungen der Protestierenden auf. Sie versprach einen großen Pakt zur Verbesserung der Lebenssituation der Brasilianer.
Primeiro, a elaboração do plano nacional de...
Wir werden erstens einen nationalen Mobilitätsplan ausarbeiten, der den öffentlichen Nahverkehr an die erste Stelle setzt. Zweitens sollen die Lizenzerträge aus den Öleinnahmen zu 100% in die Bildung fließen. Und schließlich drittens wollen wir viele Ärzte aus dem Ausland nach Brasilien holen, um unser Gesundheitssystem zu verbessern. Dilma Rousseff kündigte zudem an, die Anführer diverser Interessengruppen, etwa von Jugendverbänden, Gewerkschaften und der Arbeiterbewegung, zu treffen, um mit ihnen über einzelne Forderungen zu diskutieren. In ihrer Rede rief Rousseff die Jugend des Landes dazu auf, mitzuarbeiten.
Precisamos oxigenar o nosso sistema político.
Wir müssen unserem politischen System neuen Sauerstoff zuführen. Und wir müssen Mechanismen finden, die unsere politischen Institutionen transparenter und widerstandsfähiger machen. Damit sprach Dilma Rousseff das heikle Thema der Korruption an, die in Brasilien noch immer weit verbreitet ist und die mit einer der Hauptgründe für den Zorn der Demonstrierenden war. Keine Änderungen soll es nach ihren Worten am Fahrplan zur Weltmeisterschaft 2014 geben. Brasilien werde eine großartige WM ausrichten, erklärte sie und bat um Verständnis. Brasilien ist das einzige Land, das an allen Weltmeisterschaften teilgenommen hat. 5-mal gewannen wir den Pokal und wir wurden immer überall sehr warmherzig empfangen. Wir sind verpflichtet, unsere Gäste ebenso warmherzig zu behandeln.
Ein Bericht von Julio Segador über die Reaktionen der brasilianischen Präsidentin auf die Proteste im Land. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.46 Uhr. Mindestlohn? Er ist eines der großen innenpolitischen Streitthemen bei uns und idealer Stoff für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf. Aber egal, ob er flächendeckend oder für einzelne Branchen eingeführt wird, egal, ob die Tarifparteien ihn finden oder die Politik ihn festlegt, die deutsche Wirtschaft profitiert von billigen Arbeitskräften aus dem Ausland, denen wohl auch mit einem Mindestlohn nicht geholfen wäre, weil sie unter Umgehung rechtlicher Pflichten beschäftigt und mit Hungerlöhnen abgespeist werden. NDR-Recherchen für die Dokumentation Lohnsklaven in Deutschland haben nun ergeben, dass die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft in großem Umfang gegen Dienstleistungsfirmen der deutschen Fleischindustrie wegen solcher Beschäftigungsverhältnisse ermittelt. Bettina Less berichtet.
Besonders im Visier der Fahnder liegt ein kaum zu durchschauendes Geflecht von Subunternehmern und Briefkastenfirmen in den Regionen Duisburg, Moers und Kamp-Lintfort in Nordrhein-Westfalen. Die Firmen organisieren den Recherchen zufolge die Anwerbung von Arbeitskräften aus Rumänien und Polen. Und diese werden dann an verschiedene Schlachthöfe in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vermittelt. Offiziell heißen sie Werkvertragsmitarbeiter, aber Branchenkenner bezeichnen sie als Billiglöhner und Lohnsklaven, für die das Arbeitsrecht ihrer Herkunftsländer gilt. Die Düsseldorfer Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass dieses Firmengeflecht jahrelang Steuern und Sozialabgaben hinterzogen hat. Dabei geht es nach Angaben der Staatsanwaltschaft um ein besonders umfangreiches Verfahren mit einer Vielzahl von Beschuldigten. In der NDR-Dokumentation schildern Leiharbeiter aus den Schlachthöfen im Oldenburger Münsterland ihre Situation. Sie beklagen Schlafplätze in überfüllten Zimmern, chaotische und willkürliche Arbeitszeiten sowie geringere Löhne als vereinbart. Bei Beschwerden werde ihnen demnach mit Kündigung gedroht. Die beschuldigten Firmen wollten sich nicht vor der Kamera äußern, bestreiten aber schriftlich alle Vorwürfe.
Die Nachricht von einem Zugunglück mit Schwerverletzten verlesen wir so selten, dass es besonders aufrüttelt, wenn dann doch einmal so ein Unglück passiert und wir davon berichten müssen. So wie heute in Bad Lapse im Siegerland, wo ein LKW und ein Regionalzug zusammenstießen. Alles Weitere von Claudia Schäffler.
Das schwere Zugunglück passierte heute Vormittag gegen 9:30 an einem kleinen unbeschrankten Bahnübergang auf der B62 vor Bad Larswe im Kreis Siegen-Wittgenstein. Ein LKW ist dort frontal von der Kurhessenbahn gerammt und regelrecht auseinandergerissen worden. Der Zug entgleiste. Das Fahrerhaus des 38-Tonners wurde neben die Bahn geschleudert und verkantete sich dort in der Erde. Die Lok wurde vorne heftig eingedrückt. Auch Polizeisprecher Uwe Weinhold war schockiert von dem Anblick.
Wir sehen hier ein Trümmerfeld. Wir haben hier zahlreiche Verletzte. Die Feuerwehr sprach von 32 Verletzten. Davon sind 5 Schwerverletzte. Ich in meinen 34 Jahren Polizeidienst habe so einen schweren Verkehrsunfall noch nicht gesehen.
Der Lkw-Fahrer und der Zugführer schweben in Lebensgefahr. Die Feuerwehr musste die eingeklemmten Fahrer aus ihren Kabinen befreien. Dazu sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Dirk Höbener.
Ja, beide Fahrzeugführer waren schwerst eingeklemmt in ihren Fahrzeugen und wurden mit schweren hydraulischen Rettungsmitteln aus ihren Fahrzeugwracks befreit.
2 Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in die umliegenden Krankenhäuser. Für die Fahrgäste, die zum Teil unter Schock standen, waren Notfallseelsorger vor Ort. Noch einmal Polizeisprecher Uwe Weinhold.
Ich denke, dass hier ein Schaden von mehreren 100.000 € entstanden ist.
Unklar ist derzeit noch, warum es zu dem Unfall kam. Laut Polizei blinkte die Signalanlage an dem unbeschrankten Bahnübergang. Möglich ist, dass der Lkw-Fahrer sie übersehen hat. Dazu will sich die Polizei aktuell aber noch nicht äußern. Derzeit ist die Bundesstraße 62 zwischen Bad Laswo und Erntebrück gesperrt, und zwar noch mindestens bis zum späten Abend. Genauso die Zugstrecke der Kurhessenbahn zwischen Erntebrück und Bad Laswo. Dort hat die Deutsche Bahn inzwischen einen Ersatzverkehr eingerichtet.
Ohne Internet können wir kaum mehr existieren, dass die Freiheit im Netz aber nicht nur wegen der Neugier der Geheimdienste mit Vorsicht zu genießen ist, machte eine Meldung von Facebook aus der vergangenen Nacht deutlich. Aufgrund einer Datenpanne wurden in dem sozialen Netzwerk Millionen Kundendaten und Millionen Kontaktdaten ungeplant weitergegeben. Aus Los Angeles, Wolfgang Stufflesser.
Es ist die wohl größte Sicherheitspanne in der Geschichte von Facebook. Und auch wenn sie weniger als 1% der Nutzer betrifft, bei mehr als 1 Milliarde aktiven Mitgliedern ist das immer noch eine stattliche Menge. Facebook geht derzeit von 6 Millionen Betroffenen aus. Ein Eintrag im firmeneigenen Sicherheitsblog erklärt das Problem. Facebook hat, bedingt durch einen Datenbankfehler, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen von Mitgliedern an andere Facebook-Nutzer weitergegeben, obwohl die Inhaber dieser Daten dem nicht zugestimmt haben. Facebook beschreibt den Fehler so: Ein Nutzer kann sein persönliches Adressbuch hochladen und dann versucht die Datenbank anhand der Namen und Adressen zugehörige Facebook-Mitglieder zu finden. Die schlägt Facebook dann dem ersten Nutzer als mögliche Freunde vor. Wenn dieser Nutzer nun aber seine Adresskartei wieder von Facebook herunterlädt, dann enthielt diese zeitweise Telefonnummern und E-Mail-Adressen, die vorher gar nicht drin waren. Die Daten stammten aus den Adressbüchern anderer Nutzer, nicht von den Betroffenen selbst. Sie müssen also nicht stimmen, aber klar ist, sie wurden nicht zum Herunterladen freigegeben. Facebook hat das Problem inzwischen behoben. Die Firma hat nach eigenen Angaben derzeit keine Hinweise darauf, dass der Fehler professionell ausgenutzt wurde, um Adressdaten zu erbeuten. Trotzdem sei man bestürzt und beschämt, heißt es in dem Blog-Eintrag. Man habe die Aufsichtsbehörden in den USA, Kanada und Europa informiert und man werde die betroffenen Nutzer per E-Mail kontaktieren. Die Panne belegt, dass Facebook die Daten seiner Nutzer im Hintergrund zu einer großen Adresskartei zusammenführt. Die ist bei mehr als 1 Milliarde aktiven Mitgliedern natürlich riesig und wenn sich dann ein Fehler einschlägt, sind entsprechend viele Menschen betroffen.
Was Jacques Cousteau für die Franzosen, das war Hans Haß für die Österreicher und auch für die deutschen Fernsehzuschauer. Ein Meeresforscher, der mit seinen Dokumentarfilmen und seinen Büchern völlig neue Einblicke in die Welt unter Wasser erlaubte. Jetzt ist er im Alter von 94 Jahren gestorben. Aus Wien, Stefan Oschwart.
Wir sind dabei, dem Trubel einer lärmenden Welt hinter uns zu lassen. Zurückzukehren ins Meer, hinunter in das große Schweigen.
Trailer aus dem Film Expedition ins Unbekannte, einer von 73 Filmen, mit denen der österreichische Tauchpionier Hans Haß den Reiz der Tiefe in die Wohnzimmer trug. Bereits mit 18 Jahren hatte der Sohn eines Wiener Rechtsanwalts und einer Fabrikantentochter mit dem Tauchen begonnen. Er machte das erste Unterwasserfoto, entwickelte die Geräte, die er brauchte, mit.
Das schaut ja aus wie eine Höllenmaschine. Wie schwimmt man denn mit der Kiste überhaupt?
Kiste? Bitte mehr Respekt vor meiner genialen Selbstkonstruktion. Die habe ich mit dem Schweiß meines Angesichts zusammengebastelt.
Der Zoologe und Meeresforscher war begeistert vom Meer und von der Tierwelt unter Wasser, für deren Erhalt er in späteren Jahren engagiert kämpfte.
Erfolg macht mir Freude, weil ich interessiert bin an Verbesserungen dieser Welt.
Über seine Expeditionen auf den Weltmeeren schrieb Haß 32 Bücher, hielt unzählige Vorträge. Mit zahlreichen Auszeichnungen wurde seine Arbeit gewürdigt. Seine große Leidenschaft waren Haie, für deren Schutz sich Haß engagierte. Er war der Erste, der sie in ihrem Lebensraum filmte, und der Österreicher bemühte sich, durch kontinuierliche wissenschaftliche Arbeit das Zerrbild von der mordenden Bestie zu widerlegen.
Ich war bisher der Ansicht, dass diese großen Haie draußen im Meer sehr hungrig sind und deshalb sehr wohl zubeißen. Also jetzt bin ich fast überzeugt, dass die nicht nur schön sind und nicht nur fantastische Tiere, sondern dass sie vollkommen harmlos sind.
Haß starb bereits am vergangenen Sonntag in Wien im Alter von 94 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Er wurde heute im engsten Familienkreis in seiner Heimatstadt beigesetzt.
Jan Ullrich hat erstmals zugegeben, beim spanischen Dopingarzt Fuentes Blutdoping betrieben zu haben. Ja, er habe Fuentes Behandlungen in Anspruch genommen, sagte der frühere Radprofi in einem Fokus-Interview. Nur um dann noch hinzuzusetzen, dass er damit zwar etwas getan habe, was nicht erlaubt war, aber, so Jan Ullrich, betrogen habe er damit seiner Meinung nach nicht. Denn Betrug fange für ihn, Jan Ullrich, dann an, wenn er sich einen Vorteil verschaffe. Er aber, Jan Ullrich, habe nur für Chancengleichheit gesorgt. Wie dieses Geständnis in der Radsportszene ankam, berichtet von der Deutschen Meisterschaft der Straßenradfahrer Holger Gerska.
Die Aufregung über die Aussagen Jan Ullrichs hält sich am Rande der deutschen Meisterschaften sehr in Grenzen. Immerhin gibt es hier auch keine wirklich neuen Informationen. Die meisten Radprofis sind ohnehin noch nicht hier. Heute bestreiten die Frauen ihr Meisterschaftsrennen. Immerhin kommentierte der Präsident des Bundesdeutschen Radfahrer Rudolf Scharping das sogenannte Blutdoping-Geständnis seines ehemaligen Vorzeigeprofis.
Das ist eigentlich die Ausbreitung altbekannten Wissens von dem unmittelbar Betroffenen selbst. Es trägt leider nichts dazu bei, dass man Hintermänner aufklären könnte. Und insofern ist es ein Schatten aus der Vergangenheit, kein Beitrag für die Gegenwart und keine Bedeutung für die Zukunft.
Ganz so wollte eine der deutschen Hoffnungen für die bevorstehende Tour de France das Ullrich-Teilgeständnis nicht abkanzeln. John Degenkolb, der Vierte der Weltmeisterschaften, hat sich sogar etwas über die Aussagen des Dopingsünders gefreut.
Ich habe die Nachricht eigentlich sehr positiv aufgefasst und habe mich gefreut, dass Jan da auch den Schritt gegangen ist und jetzt einfach die Karten offen auf den Tisch gelegt hat. Ich denke, genau das ist auch der richtige Weg, um dort einfach auch irgendwann mal einen Schlussstrich zu ziehen und mit der Vergangenheit abzuschließen.
Einen Schlussstrich hätte natürlich auch der BDR-Präsident gern. Rudolf Scharping würde das sogenannte dunkle Kapitel der Radsportgeschichte gern abschließen und versiegeln, fürchtet die Geister der Vergangenheit und betont gebetsmühlenartig, dass die aktuelle sportliche Generation so ganz anders ist.
Obwohl wir feststellen, dass der Radsport natürlich in der medialen Wahrnehmung unverändert belastet ist, was an seiner sportlichen Attraktivität auch gegenüber den Zuschauern, was an seiner sonstigen Attraktivität und vor allen Dingen an den großen Erfolgen deutscher Radsportlerinnen und Radsportler gar nichts ändert.
Zu diesen Hoffnungsträgern gehört John Degenkolb. 5 Etappen hat der Frankfurter Vorjahr bei der Spanien-Rundfahrt gewonnen, 4. war er bei der WM. Er bittet vor allem die Radsportinteressierten hierzulande,
uns die Chance zu geben, dass nicht immer noch über Jan Ullrich gesprochen wird die ganze Zeit und gesagt wird, ja, der hat ja noch nicht mal alles zugegeben und jetzt sind wir an der Reihe, um einfach das in Zukunft einfach besser zu machen als unsere Vorgänger. Und am Ende müssen wir ihm das hoch anrechnen, dass er jetzt einfach sich erleichtert hat in dem Sinne. Und es ist für ihn persönlich, denke ich, auch ein sehr wichtiger Schritt gewesen.
Und damit zu den wirklich sportlichen Ereignissen des Tages mit Barbara Kickelblut.
Und wir fangen gleich aktuell mit der Leichtathletik an. Im englischen Gateshead werden heute und morgen die Team-Europameisterschaften ausgetragen. Der erste Wettkampftag ist fast zu Ende und für die deutsche Mannschaft lief es ziemlich gut. Martin Raspe mit einer kurzen Zwischenbilanz.
Das kann sich wirklich sehen lassen, was die deutsche Mannschaft abgeliefert hat am ersten Tag. Sie liegt in der Zwischenwertung hinter dem russischen Team auf einem ordentlichen zweiten Platz. Großbritannien auf Position 3. Und das ist ja das erklärte Ziel der deutschen Mannschaft, unter die besten 3 zu kommen. Das hat man am ersten Tag auf jeden Fall eindrucksvoll realisiert. Mit 3 Disziplinsiegen im Stabhochsprung bei den Frauen durch Silke Spiegelburg, durch Silvio Schirmeister über die 400 Meter Hürden und durch Kugelstoßer David Stoll. Und vielleicht gibt es noch einen weiteren Disziplinsieg, denn die Olympiazweite Christina Oberkvöll, sie liegt im Speerwurf in Führung. Also, die deutsche Mannschaft zeigt sich bestens aufgelegt bei dieser Team-Europameisterschaft und liegt im Zwischenklassement hinter Russland auf Rang 2.
Und bestens aufgelegt zeigten sich auch die deutschen Wasserspringer, und zwar in Rostock. Bei den Heim-Europameisterschaften gab es sensationell 2x Gold für das DSV-Team. Michael Augustin fasst diesen glänzenden deutschen EM-Nachmittag für uns zusammen.
Patrick Hausting und Sascha Klein bleiben das beste Synchronduo vom 10-Meter-Turm in Europa. Wie schon in den vergangenen 5 Jahren holten die beiden Deutschen Gold von der Plattform. 6 EM-Titel in Folge, Rekord, das hat es noch nicht gegeben. Hausting und Klein lieferten sich einen spannenden Zweikampf um Gold mit dem russischen Duo Milibayev-Schesakov. Bronze ging an das Synchronpaar aus der Ukraine. Vorher hatte eine 17-jährige Schülerin aus Dresden für eine riesengroße Überraschung gesorgt. Tina Punzel wurde Europameisterin vom 3-Meter-Brett. Noch nie war sie bei einer EM der Erwachsenen dabei gewesen und dann gleich dieser Erfolg. Punzel brachte alle 5 Sprünge sauber und sicher ins Wasser und gewann am Ende das Nervenduell gegen Topfavoritin Tania Cagnotto aus Italien.
Und Tina Punzel strahlte nach ihrem Überraschungsgold glücklich von einem Ohr zum anderen.
Ich habe noch nie bei irgendeiner internationalen Meisterschaft ganz oben gestanden. In der Jugend noch nie und jetzt bei den Erwachsenen, dass es gleich beim ersten Mal klappt, ist auf jeden Fall super, super schön. Ja, und bisher halt auch der größte Erfolg. Deswegen glaube ich schon, dass es bisher der schönste Tag, zumindest in der Schwimmhalle ist.
Die frisch gebackene Europameisterin Tina Punzel. Und noch eine traurige Meldung gibt es vom Autorennen. Das Traditionsrennen 24 Stunden von Le Mans ist von einem tödlichen Unglück überschattet worden. Der dänische Rennfahrer Allan Simonsen erlag im Krankenhaus den Folgen seines schweren Unfalls. Bereits in der dritten Runde war er verunfallt.
Barbara Ketelhut mit dem Sport. Und das waren die aktuellen Meldungen im Echo des Tages an diesem Samstagabend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.